Geht schon.
Von Wien bis Auckland.
Oh, baby. Der Prinz-Podcast zum Zuhören und Mitreden.
First things first. We like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up. We got a brand new beat.
...1993, was war das für ein Jahr für den Prinz und was hat sich getan in seiner Karriere?
Und dann ist das Ganze ein bisschen eskaliert.
Ging es um die Frage aller Fragen.
Wer ist besser? Prinz oder Michael Jackson?
Michael Jackson oder Prinz, genau.
Er ist nicht von dieser Welt.
Und dann kommt Let's Go Crazy. Das erste Gitarren-Solo. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge.
Wir sind Gerald und Martina und freuen uns, dass du heute wieder dabei bist.
Der Titel der heutigen Folge lautet Wien, Donauinselkonzert 1993.
Oder warum kommt der Falco in der Folge vor?
Darum geht's in der heutigen Folge. Zuerst gibt's ein bisschen Feedback aus der Community.
Dann haben wir einen kleinen Newsblog vorbereitet.
Weiter geht's mit dem Jahr 1993. Und dem Donauinselkonzert.
Und am Ende wieder der Track aus dem Prinz-Universum.
Gut, lass uns mit dem Feedback aus der Community loslegen. Es freut uns ganz besonders, dass wir nach unserer ersten Folge auch schon Feedback aus der Community bekommen haben. Ich beginne gleich mal mit dem ersten. Wir haben ein E-Mail bekommen. Der Herr Alfred hat sich gemeldet. Und er schreibt uns, dass er eigentlich kein Prinz-Fan ist, sondern Schwermetaller. Seine erste Schallplatte war also nicht von Prince, sondern von Kiss. Und er sagt, das, was für uns Prince ist, ist für ihn Motorhead. Er hat zwei Geschichten mit uns geteilt und dafür sagen wir an der Stelle mal gleich Dankeschön, Herr Alfred. Er ist also selbst kein Prince-Fan, aber er kennt immerhin Prince-Fans. Und die erste Geschichte ist sozusagen eine aus zweiter Hand. Sein bester Freund damals war auf dem Donauinselkonzert und hat sich extra aus der Menschenmasse geschält und sich eine Telefonzelle gesucht, weil Handy gab es ja damals noch nicht, und hat von dort aus einen anderen Freund angerufen, der auch Prince-Fan ist. Und der Grund war, er wollte einfach, dass er Purple Rain live miterleben kann. Ich finde das eine super Geschichte, weil ich glaube, das kennt jeder. Später hat man halt wirklich dann das Handy genommen und seine Freunde angerufen, damit sie irgendein Lied aus dem Konzert mithören können. Also damals mit Telefonzelle, aber es ist eine echt nette Geschichte. Und die zweite Geschichte, da geht es ein bisschen brutal zu. Also zu seiner Schulzeit, in einer Pause, ging es um die Frage aller Fragen.
Wer ist besser, Prince oder Michael Jackson?
Michael Jackson oder Prince, genau. Die Frage. Eigentlich war ihm das als Motorhead-Fan komplett egal, aber die Frage konnte offenbar nicht ohne körperliche Gewalt geklärt werden. Und bei dem Gerangel, wer jetzt recht hat, ist dem armen Herrn Alfred damals ein externes Schneidezahn ausgeschlagen worden. Ist vielleicht nicht unbedingt die beste Erinnerung an Prinz, aber auch eine echt nette Geschichte. Und ja, danke nochmal, Herr Alfred.
Ja, vielen Dank.
Genau solche Geschichten suchen wir. Dann gibt's noch eine Frage, die wir bekommen haben und die kannst sicher du beantworten. Die Frage dreht sich darum, bei welchen Plattenlabels Prince im Laufe seiner Karriere unter Vertrag war.
Naja, Prince war von Anfang seiner Karriere bis 92, 93 bei Warner Brothers. Dann kam es zu diesen Diskussionen, er veröffentlicht zu viel Musik und die Plattenfirma bremst ihn und hin und her und bla bla bla. Er hat dann 93 seine eigene Plattenfirma gegründet, MPG Records. Seinen bestehenden Vertrag mit Warner Brothers mit Songs aus dem Vault mehr oder weniger erfüllt, damit es erledigt ist. Und dann relativ viel auf eigenen Plattenlabels veröffentlicht. Zu späteren Zeiten hat er dann auch noch mit großen Plattenfirmen zusammengearbeitet. Zum Beispiel 3121 ist auf Universal Records rausgekommen. Oder Rave Unto the Joy Fantastic auf Arista Records. Da gab es jetzt aber kein Vertragswerk oder lange Bindungen etc., sondern ich denke, hat er eher sein oder die Infrastruktur der Plattenfirmen verwendet, um Marketing und Vertrieb zu machen. Lustigerweise ist er dann 2014 wieder zurückgegangen zu Warner Brothers, wo dann Plectrum Electrum und Artificial Age wieder rausgekommen ist. Aber ich denke, auch da war es jetzt nicht große, lange Plattenverträge, die er da abgeschlossen hat. Ich hoffe, das beantwortet die Frage halbwegs.
Mhm. Gut, und zuletzt wollen wir noch kurz auf ein Facebook-Kommentar eingehen, das von Peter gekommen ist. Okay. Der hat sich unsere Folge angehört und findet sie sehr schön und er gibt uns 9 von 10 Punkten. Dankeschön. Aber er zieht einen Punkt ab, und zwar, weil ihm dieser Gerald ein bisschen zu emotional war. Magst du da was sagen dazu, Gerald?
Ja, selbstverständlich. Lieber Peter, Emotionen gehören zum Leben dazu. Und um einen großen Österreicher zu zitieren, was soll ich dir noch sagen?
Es ist doch alles schon gesagt. Ohne uns sind wir die Hälfte wert. Wir gehen vorbei und sehen es nicht. Und du weißt, ich habe ein Herz wie ein Löwe. Und das Herz geht so lang zum Messer, bis es sticht und mich rührt. I'm so emotional.
Ja, danke vielmals für eure Geschichten, eure Fragen, eure Kommentare. Wir freuen uns echt drüber. Wenn ihr was zu erzählen habt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte. Wir sind auf Facebook erreichbar, auf Instagram, auf Twitter und auch per E-Mail.
Und besonders freuen würden wir uns, wenn du mit deiner Geschichte in unseren Podcast kommst. Kommen wir zu einem kleinen News-Teil. Wir wissen noch nicht, ob das jetzt ein regelmäßiger Bestandteil von diesem Podcast wird, aber in den letzten Tagen hat es ein bisschen was ergeben und es sind wirklich ein paar nette Geschichten und die wollen wir mit euch teilen.
What time is it?
Anfangen wollen wir damit, dass Morris Day, Sänger von The Time, ein Posting rausgejagt hat, in dem er behauptet, dass der Ästhet ihm verbietet, unter dem Namen Morris Day and The Time aufzutreten. Dazu muss man sagen, dass es immer wieder Themen gab mit der Verwendung von Namen von Bands, die der Prince irgendwie so ins Leben gerufen hat. Auch die Family durfte Platten nicht mehr unter diesem Namen veröffentlichen und hat sie dann F. Deluxe genannt. Und auch bei The Time ist das Thema eigentlich nicht neu. Das Album Condensate aus dem Jahr 2011 erschien unter dem Namen The Original Seven, weil Prince nicht wollte, dass sie den Namen The Time verwenden. Sie haben aber dann am Cover noch ganz klein reingeschrieben, The Band formerly known as The Time, was ich eigentlich sehr witzig fand. Es gibt jetzt zwei Sichtweisen auf die Geschichte mit dem Morris. Er hat versucht, am 5. Mai 2016, also nur ein paar Tage nach Princes Tod, sich den Namen gesetzlich schützen zu lassen. Jetzt gibt es da zwei Ansichten. Die einen sagen, es ist mehr oder weniger sein Beruf und das bringt ihm halt auch das Geld, das er braucht. Und die anderen sagen, ein bisschen pietätlos ist es halt schon. Ich habe ein bisschen nachgegoogelt. Aktuell scheint der Name Morris Day and The Time unter der Firma Morris Day Entertainment LLC registriert zu sein. Allerdings gibt es einen neuen Eintrag vom 7.3.22, der aber gerade in Bearbeitung ist und der scheinbar noch nicht gelöst ist. Der Name The Time selbst ist unter der Firma Paisley Park Enterprises registriert.
Aber da weiß man dann jetzt nicht, ob er den benutzen darf, oder?
Genau, das ist jetzt gerade die Diskussion. Mhm. Es gibt auch ein Feedback von Seiten des Estates, die ein bisschen überrascht waren über das Posting. Und der angeboten hat, das Thema irgendwie proaktiv mit Morris Day zu lösen. Also schauen wir mal, was da passiert. Bei der Recherche habe ich auch noch gefunden, dass der Estate im Februar 2022 sich den Namen MPG Music Club wieder schützen hat lassen. Vielleicht haben sie unsere erste Folge gehört, wo wir gesagt haben, sie sollen doch wieder sowas machen, wo man Sachen downloaden kann. Also
bin immer
unser
sicher.
Podcast macht Sinn, wenn man ganz bestimmt.
Wenn wir das erreichen, das wäre ja, wenn Wünsche wahr werden, gell? Was gibt's noch an News zu erzählen? Letzte Woche ist ein Tweet aufgetaucht, in dem wurde angekündigt, dass das Camille-Album von Prince möglicherweise neu veröffentlicht wird. Und zwar von niemand Geringerem als Jack White mit seiner Plattenfirma Third Man Records. Wer Jack White oder die Plattenfirma nicht kennt, unbedingte Empfehlung. Aber jetzt mal kurz, das Camille-Album, was ist das genau?
Ja, Camille, während dem Prince Sign on the Times aufgenommen hat, hat er so mit verschiedenen Aufnahmetechniken gearbeitet. Und da sind ein paar Nummern entstanden, wo er so mit seiner Stimme ein bisschen herumgespielt hat. Und immer wenn er so eine Nummer fertig gehabt hat, hat er die mehr oder weniger so auf einen Stapel geschmissen. Und am Ende waren es 8 Nummern. Nachdem die Stimme ein bisschen höher klingt und nicht ganz so nach Prince klingt, hat er dann dieses Alter Ego Camille erfunden. Großartig was Neues findet man nicht, weil es sind Nummern drauf, wie zum Beispiel Housequake, Strange Relationship oder If I Was Your Girlfriend, die ja dann später auf Sign on the Times auch rauskommen sind. Ein paar Sachen sind auf B-Seiten rauskommen, wie Feel You Up und Chocodelica. Und eine Nummer hat es auch auf diesen Soundtrack von Michael J. Fox, Die grellen Lichter der Großstadt, geschafft. Aber das jetzt einmal in der Form zu hören, wie es gedacht war, ist sicher auch nicht uninteressant.
Mhm. Ja, also der Jack White macht das Projekt nicht alleine, er hat da den Ben Blackwell mit an Bord. Der hat gegenüber einem britischen Magazin gesagt, dass die Prince-Leute sofort zugestimmt haben, als sie da dieses Projekt angekündigt haben. Er meint, es war fast schon ein bisschen zu einfach. Aber ja, damit erscheinen jetzt diese 8 Songs zum ersten Mal eben in dieser ursprünglich konzipierten Form. Und ja, typisch Jack White. Es gibt da auch eine spektakuläre Bonus-Anekdote. Um was Handfestes vorzulegen, hat der Jack White bei einer Auktion steile $49.375 geboten, um eins von den 25 Originalexemplaren von Camille zu erwerben. Und in der Sammlerszene oder gerüchteweise sagt man, dass der Questlove, das ist der Schlagzeuger von The Roots, 2017 ihn schon mal in einem Bieterstreit um so ein Album überboten hätte. Ja, und überraschenderweise, es ist gar nicht mal die erste Zusammenarbeit von Third Man Records mit dem Prince Estate. Also Jack Whites Plattenfirma hat tatsächlich parallel zu Sign of the Times Super Deluxe Edition auch schon eine limitierte Vinyl-Singlebox herausgebracht. Also nachdem ich Jack White extrem gern mag, freue ich mich wirklich schon auf dieses Projekt und bin echt gespannt, was da draus wird.
Ja, es ist irgendwie cool zu sehen, dass andere Musiker auf einmal Prince-Platten ersteigern um so ein Heidengeld. Also, oder ja, Questlove gilt ja als einer der größten Prince-Sammler überhaupt. Spannende Geschichte und ich bin gespannt, ob das alles am Ende dann doch funktioniert. Ja. Everybody wants to say what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. What's the use of money if you ain't gonna break the mold? Even at the center of the fire, there is cold. All that glitters ain't gold. Ja, so als dritte News, und das Thema sollte eigentlich ganz kurz nur sein, dass eben jetzt die Gold Experience im Zuge des Record Store Days veröffentlicht wird. Wenn man dann aber ein bisschen anfängt zu googeln und die Geschichten hört, ist es ein bisschen mehr geworden. Gold Experience ist seit Jahren out of print, also man kann das Album nicht kaufen. Und auch eine der Singles, The Most Beautiful Girl in the World, gibt seit langer Zeit weder auf Spotify, Apple Music noch auf sonstigem so einem Streamingdienst. Am 17.02.22 ist das Video dann offiziell aufgetaucht am Prince Channel auf YouTube. Und genau an demselben Tag, also am 17.02., hat der Ästhet über Twitter die Information über die Record Store Day Release ausgeschickt.
Ist das Zufall?
Ja, kann das alles Zufall sein? Ich meine, das Gerücht mit den Plagiatsvorwürfen, dass Most Beautiful Girl in the World plagiiert sein soll, gibt es ja schon lange. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und die Geschichte ist wirklich interessant. Schon im Jahr 1995 haben die beiden italienischen Songwriter Bruno Bergonzi und Michele Vicino, ich spreche das sicher falsch aus, vor einem italienischen Gericht Plagiatsvorwürfe gegen Prince genau wegen dieser Nummer eingeklagt. 95. Im Jahr 2003 wurde die Klage dann abgewiesen.
Diese Klage aus 95, 8 Jahre später?
Ja, genau.
Wahnsinn, okay.
Dagegen haben die beiden dann Berufung eingelegt und 2007 wurde ihnen Recht gegeben. Das ist dann sogar bis zum italienischen Höchstgericht gegangen.
Mann, was für Aufwand.
Ja, ja. Und die haben das Urteil im Jahr 2015 dann bestätigt. Ich habe bei einem Interview mit einem der beiden Musiker habe ich gelesen, dass sie in Italien sogar als Autoren von The Most Beautiful Girl in the World gelten. Und es war dem Ästheten nicht erlaubt, die Nummer zuerst in Italien und dann weltweit zu veröffentlichen. Und nachdem sie scheinbar der Ästhet das nicht antun wollte, haben sie mehr oder weniger das einfach weggenommen von den Streaming-Plattformen und haben es halt nicht nachgepresst. Ich habe jetzt Dokumente gefunden. Seit März 2021 gibt es scheinbar ein Agreement zwischen den beiden Autoren und dem Prince Estate. Und ich habe auch ein Dokument gefunden, in dem alles zu lesen ist, außer die Bedingungen, die zu dieser Einigung geführt haben. Die sind super geschwärzt, das kann man nicht lesen. Was jedoch zu lesen ist, ist, dass es erst nach Finalisierung von offenen steuerrechtlichen Angelegenheiten zu dieser Einigung dann final kommt. Und so wie es ausschaut, dürfte das halt jetzt einfach passiert sein.
Mhm. Haben wir den Song? Können wir da mal kurz reinhören?
Ja, das machen wir jetzt gleich.
Okay, dann hören wir es uns mal an. Bedeutet das jetzt eigentlich, dass, weil wir das da jetzt gespielt haben, beide Nummern, dass diese zwei Italiener jetzt ein Tantiemen für beide Nummern kriegen, also auch für ihren Disco-Hit aus 1983?
Ja, eigentlich stimmt das, weil einer der beiden hat erzählt, dass er schon Tantiemen von The Most Beautiful Girl in the World bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er für seine komische Nummer schon mal Geld gekriegt hat, aber jetzt kriegt er zweimal Tantiemen von einem Podcast in Österreich. Ja, das ist, das gibt's nicht oft. Vielleicht rührt er sich bei uns am Ende des Tages. So, das war's einmal mit den News für heute. Und ich glaube, jetzt wird's langsam Zeit, dass wir ins Jahr 1993 zurückgehen. Geht schon, Martina.
1993, was war das für ein Jahr für den Prince? Was hat sich getan in seiner Karriere? Ich glaube, um das ein bisschen besser verstehen zu können, vielleicht trotzdem noch ganz kurzer Schwenk ins 92er Jahr. Diamonds and Pearls war das meistverkaufte Album seit Purple Rain, 7 Millionen Stück. Dann gab es eine erfolgreiche Tournee durch Australien, Asien und Europa. Großartige Kritiken und eben diesen berühmten 100 Millionen Dollar Plattenvertrag mit Warner Brothers. Das war damals der höchst dotierte Plattenvertrag der Musikgeschichte, muss man sich vorstellen.
Ja, die Madonna hat damals einen Vertrag gehabt mit 60 Millionen, nur um so den Unterschied zu zeigen, wie das einzuordnen ist.
Also durchaus ein kommerziell, aber auch künstlerisch erfolgreiches Jahr, das 92er Jahr. Mhm. Ja, und das nächste Album, Love Symbol, war im August 92 schon fertig. Prince hat dann angefangen, nach einer Möglichkeit zu suchen, mehr Musik oder neue Musik an die Fans zu bringen, weil er einfach unzufrieden war mit der Geschwindigkeit, in der Warner Brothers seine Musik veröffentlichen wollte.
Zum Beispiel gab es, er hat den Soundtrack für einen Film gemacht, der hat geheißen I'll Do Anything. Don't talk to strangers, don't forget to say your prayers at night. Remember God, he made you, and one day he'll make everything alright. Don't cross on a yellow, you always got to wait for a green light. Remember God, he made you, and one day he'll make things alright. Wo er 10 Songs an die Filmfirma abgegeben hat. Die Idee war, dass das die Schauspieler dort singen. Ich meine, das meiste von dem, was er damals geschrieben hat, ist bis heute unveröffentlicht. Aber es war wieder so ein, wieder 10 Songs weg und wieder 10 Songs in der Welt draußen.
Was ist mit dem Film passiert? Ist der ist schon veröffentlicht worden?
Es gibt ihn und ich habe auch irgendwo so ein Video, wo der Nick Nolte diese eine Prinz-Nummer singt. Geben tut's ihn, ja. Geben tut's ihn, gesehen habe ich ihn nie. Ja, und dann hat sich Prince auch in anderen Genres ausprobiert. Er hat Nachtclubs eröffnet, wo er die Möglichkeit hat, Konzerte zu geben, ob die in Minneapolis waren oder in Los Angeles oder in Miami. Der hat auch MPG-Stores eröffnet, wo er mehr oder weniger seine Platten und seine Videos und seine T-Shirts und alles andere mögliche Zeug verkauft hat.
Und in diesen Glam-Slam-Clubs ist er ja selbst aufgetreten.
Ja, ja. Ja, da gibt's jede Menge Konzerte und Videos sogar. Da gab es sogar mal eine Satellitenübertragung, wo, ich glaube, eine Band hat in Miami gespielt, eine Band hat in Los Angeles gespielt und das ist über einen Satelliten irgendwie übertragen worden dann in den jeweils anderen Club. Also da waren schon Ideen dahinter, wie man das machen kann und wie man auch neue Technologien einsetzen kann, um Fans zu erreichen mit Konzerten.
Immer ein bisschen seiner Zeit voraus.
Immer ein bisschen seiner Zeit voraus, ja.
Zum Thema Glam Slam gibt es noch diese Ulysses-Geschichte.
Ja, Glam Slam Ulysses war die Idee von einem Art Musical, so ein bisschen auf Homers Odyssee angelegt. Und wenn man sich die Tracklist anschaut, die damals geplant gewesen wäre, ist das mehr als das halbe Cam-Album, das Jahre später rausgekommen ist. Und es finden sie auch schon Nummern drauf, die noch auf der Gold Experience rausgekommen sind. Also auch wieder 2, 3, 4 Jahre vorher, bevor die Dinge rauskommen sind.
Auf jeden Fall hat er einiges ausprobiert. Da war auch ein Ballett dabei. Premiere auch im Jänner 93. Thunder all through the night. Promise to see Jesus in the morning light. Take my hand, it'll be alright. Come on, save your soul tonight.
Dafür hat er eine neue Version von Thunder eingespielt, ein bisschen länger und neu arrangiert. Und es war halt auch wieder die Möglichkeit, Prince-Musik auf der Bühne zu erleben. Es ist sogar ein Video rausgekommen, dieses Billboard ist dann auf VHS später rausgekommen, kann man sich anschauen. Also wie man sieht, ist da irrsinnig viel passiert an neuer Musik, an neuen Möglichkeiten, die Musik rauszubringen, abgesehen jetzt von Schallplatten, die halt mit Warner Brothers nicht zu veröffentlichen waren. Im März und April 93 war dann Prince in Nordamerika auf Tournee.
Act One.
Genau, unter dem Namen Act One waren es 25 Konzerte in den USA und in Kanada. Natürlich mit dem Symbol-Album im Gepäck. Das Symbol-Album war ja so als Konzeptalbum oder ich habe den Begriff Rock-Soap-Opera gelesen. und diese vage Geschichte, die in dieser Opera erzählt worden ist, das wurde auch auf der Bühne ein bisschen umgesetzt. Und es ist auch fast das ganze Symbol-Album in Amerika bei der Tournee fast komplett gespielt worden, bis auf 2 oder 3 Nummern, glaube ich. Und auch diese kurzen Geschichten, die auch am Album drauf sind, die so ein bisschen die Geschichte zu erklären versuchen, auch die sind auf der Bühne aufgeführt worden.
Und den Europäern hat er das aber dann nicht zugetraut.
Ja, zugetraut weiß ich nicht. In Europa war das ganz anders, weil in Europa hat er, glaube ich, 4 Nummern gespielt vom neuen Symbol-Album. Und es war mehr oder weniger eine Best-of-Show nur mehr.
Hat er das europäische Publikum unterschätzt oder hat er gemerkt, dass das in Amerika nicht so gut angekommen ist und das deswegen geändert?
Ja, das ist schwierig. Das kann man irgendwie nur mutmaßen. Möglicherweise war er nicht ganz so zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Und es wäre auch geplant gewesen, eine Act-3-Tour durch Asien zu machen. Die hat dann gleich gar nicht mehr stattgefunden. Ob das jetzt eine Unzufriedenheit war, ob er sich musikalisch schon wieder ganz woanders befunden hat oder ob dieser Streit mit Warner Brothers so ausschlaggebend war, dass er sich für das alles nicht mehr interessiert hat, ist schwer zu sagen. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass mit Act 1 so ein bisschen das Ende der damaligen New Power Generation eingeleitet worden ist und ab dann wieder so Prince als Solo-Artist mehr oder weniger aufgetreten ist. Also dieser Bandgedanke ist, glaube ich, in der Zeit auch ein bisschen verloren gegangen. Und dann ist das Ganze ein bisschen eskaliert nach der Tournee in Amerika. Also ich glaube, eine Woche nach dem letzten Konzert wurde dann Warner Brothers offiziell informiert, dass Prince keine neuen Songs mehr für sie aufnehmen wollte und den offenen Vertrag über die 6 noch offenen Platten aus bereits fertigen Nummern mehr oder weniger erfüllen würde. Und die nächste Eskalationsstufe war dann am 7. Juni 1993 an seinem Geburtstag, wo er offiziell verkündet hat, dass er jetzt nicht mehr unter dem Namen Prince auftreten will. Also das war dann dieser berühmte Name-Change.
Ja, 1999 hat er in diesem Larry King-Interview zu seiner Namensänderung gesagt, dass er damals sowas wie eine Scheidung von seiner Vergangenheit wollte.
Ja, was auch in die Richtung geht, einfach dieses Alte mit Verträgen, mit Plattenverträgen, mit Zwang, mit Einschränkung der Kreativität einfach hinter sich zu lassen. Aber wie man sieht, ist schon 93 sehr viel passiert, was dann später eben 95 zu diesem Slave auf der Wange und dann halt in Folge 1996 zur Emancipation, wo ja auch diese Slave-Nummer drauf ist und diese gesprengten Ketten und so weiter. Also wenn man es so ein bisschen verfolgt, sieht man halt schon, dass das schon sehr viel früher angefangen hat.
Ja, und dazu passt auch, dass er dann im Juni 93, 2 Wochen später eigentlich nur, in einem Take durchgehend live während einer Probe im Paisley Park ein Album aufgenommen hat, The Undertaker. Da sind Prince mit Gitarre und Vocals zu hören, der Michael B. ist am Schlagzeug und der Sonny T. am Bass. Er wollte damals diese CD als Beilage zum Guitar World Magazin veröffentlichen, aber Warner Brothers hat das nicht erlaubt. Deswegen sind dann diese produzierten CDs versiegelt worden und unbrauchbar gemacht worden. Und wie es halt immer so ist, ein paar Kopien sind zufällig aus dem Presswerk verschwunden und das Album ist damit dann halt doch am Sammlermarkt erschienen. Die Aufnahmen zur CD sind auch gefilmt worden und 1995 im März, während er in Europa mit der Gold Experience Tour unterwegs war, hat dann Warner Brothers das Video als VHS, später dann auch als Laserdisc, schlussendlich doch noch veröffentlicht.
Na, ich finde die CD auch sehr, sehr, sehr gut. Und auch wenn man hört, dass sich Prince so gesanglich ein bisschen zurückhält bei dem einen oder anderen Lied, ist es ein sehr, sehr guter Beleg dafür, wenn Prince nur probt, ist es ganz, ganz oft deutlich besser, als wenn andere jetzt on point im Studio oder auf der Bühne sind. Und auch Prince selber muss mit dem Material recht zufrieden gewesen sein, weil viel von den Nummern hat er dann in Europa auch bei den Aftershows gespielt, so auch zum Beispiel im Technischen Museum in Wien. Ja, aber nicht nur das Undertaker-Album gehört zu dieser Geschichte mit nicht veröffentlichten Dingen, sondern der Prince hat auch im Juni 93 das Album Gold Nigger fertiggestellt und wollte es unter dem Namen New Power Generation rausbringen. Was soll man sagen? Auch hier hat Warner Brothers gesagt, nee, wollen wir nicht. Und so hat Prince die Platten selber pressen lassen und hat sie im MPG-Store in Minneapolis und auch während der Act-2-Tour in Europa selber verkauft. Also es war auch wieder eine Art, Musik rauszubringen, an die Fans zu bringen. Ja, kommen wir zur Act-2-Tour. Wie wir schon gesagt haben, ganz andere Setlist und auch die Bandzusammenstellung war ein bisschen anders, weil er die Game Boys, die in Amerika mit waren auf Tournee, also den Tony Mosley, den Damon Dixon und den Kirk Johnson, weil er sie auch für die Geschichte nicht gebraucht hat. Und in den Greatest Hits hat er jetzt diese Rapper nicht so gebraucht. Die Tournee war ziemlich gemischt. Also von kleinen Hallen über große Hallen bis zu 75.000 Leute im Wembley Stadion bis hin zu den verschiedenen Festivals, die in Deutschland und Österreich gespielt hat. Also so ein bisschen eine unebene, also man hat nicht wirklich gewusst. Also es war keine Stadiontour, es war keine Hallentour, es war so ein bisschen was von allem.
Also was war jetzt 1993 für ein Jahr für Prince?
Ja, wie es scheint, ein sehr kompliziertes Jahr. Also der neue Plattenvertrag hat nicht lange Freude gemacht, scheinbar.
Dürfte keine so gute Idee gewesen sein.
Wie man merkt, es war extrem viel Kreativität da, es war extrem viel Output da und es war keine Möglichkeit da, diese Musik rauszubringen, an die Fans zu bringen, damit die Leute es hören können. Hat alles von dem funktioniert, was er damals gemacht hat? Wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, aber er hat sich ausprobiert.
Genau. Und wenn man sich anhört, was an Platten rauskommen ist, was er während dieser Zeit gemacht hat, also wenn man sich Gold Experience anhört, was zu der Zeit schon zu großen Teilen fertig war, wenn man sich Come anhört, dann war es musikalisch ein total spannendes Jahr. Und worauf dieser ganze Wahnsinn, der da passiert ist, überhaupt keinen Einfluss gehabt hat, war Prince auf der Bühne. Weil Prince auf der Bühne war immer gut. Es war vollkommen wurscht, ob er vor 75.000 Leuten oder vor 200 Leuten bei einer Aftershow gespielt hat. Prince-Konzerte waren immer grandios und waren immer toll.
Ich würde jetzt mal so ganz naiv sagen, das liegt vielleicht daran, dass es ihm nie wichtig war, für wen er spielt. Oder schon wichtig war, aber dass es ihm einfach wichtiger war, Musik zu machen, Musik zu spielen. Ich meine, da muss man sich mal vorstellen, der steht 2 Stunden auf der Bühne oder noch länger und spielt dann irgendwie noch 3-4-stündige Aftershows von 2 in der Früh bis 6 in der Früh. Also da brauchst du schon ein bisschen eine Leidenschaft oder einen riesengroßen Vogel.
Nein, ich glaube, für Prince hat es einfach nur Musik im Leben gegeben. Und wenn man sich den Output anschaut und die Menge an Musik, die er gemacht hat, ob es jetzt live oder im Studio war, dann war er einfach ein massiv Getriebener von dem, was scheinbar in seinem Kopf so passiert und was irgendwie raus muss.
Und bei all diesem ganzen kreativen Output war er aber ja seiner eigenen Musik gegenüber sehr, sehr kritisch und hat immer sehr genau darauf aufgepasst, was veröffentlicht wird und was er nicht teilen wollte mit den Fans.
Naja, er war kein großer Fan von Bootlegs, das kann man sagen. Und es gab ja auch einmal den Aufruf, man soll Bootlegs nach Paisley Park schicken, damit er die alle vernichten kann. Ich glaube, da hat sie nicht wirklich einer gemeldet und was zurückgeschickt. Ich hab keine einzige CD zurückgegeben. Also.
So, zum Konzert selbst. Vorbands wird man möglicherweise auch außerhalb von Österreich kennen, waren Beat for Feet. Die hatten in den 80er Jahren einen Hit, der sich Boom Boom nennt. Ist auch in unserer Playlist natürlich verlinkt. Die zweite Vorband war Mo Günther Mokesch. Der Hit war irgendwas mit Roses.
Send Me Roses.
Genau.
Hat aber ganz unglaublich tolle Platten gemacht, auch danach. Und die New Power Generation hat ein kurzes Set gespielt, bevor dann der Prince selber auf die Bühne gekommen ist.
Na Moment, der Prince selber ist ja nicht gleich auf die Bühne gekommen.
Ja, nein, aber es gab eine eigene die New Power Generation war mehr oder weniger die dritte Vorgruppe.
Mhm. Gut. Zur Band in Wien, wer war da dabei? Michael B. an den Drums, Sonny T. am Bass.
Levi Caesar an der Gitarre, Tommy Barbarella und Maurice Hayes an Keyboards. Und daneben diese 5-köpfige Hornhead-Bläser-Kombo. Ja, und natürlich Prince.
Ja, und die Maite.
Oh ja, die Maite, wie habe ich die nur vergessen können? Übrigens, die Band war ja auch in Wien im Virgin Megastore.
Immer wenn ein bisschen freie Zeit war, ist man in den Virgin Megastore gegangen.
Genau. Und genau dort hat die Band auch eine Autogrammstunde gemacht. Und ich war auch dort. Halt die Maite, der Michael B., der Levi, Tommy Barbarella und Maurice Hayes. Und das Autogramm hängt bis heute an meiner Wand.
Und das war am Tag des Konzerts, oder wann war das?
Ja, das ist eine gute Frage. In Vorbereitung auf die Folge habe ich so in meinen alten Unterlagen gestöbert und ich habe einen Flyer gefunden, der eigentlich sagt, das war am Tag davor. In manchen Artikeln findet man aber, dass es am Tag vom Konzert war. Und ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ich mir nach der Autogrammstunde überlegt habe, ob ich gleich auf die Donauinsel fahren soll, ob ein bisschen was vom Soundcheck mitzubekommen oder um doch schlafen zu gehen, um auf die Aftershow vorbereitet zu sein. Und ich bin dann doch heimgefahren und habe mich niedergelegt ein bisschen. Ich glaube, es war am selben Tag, obwohl der Flyer was anderes sagt.
Und dass Prince da nicht auftaucht, war da das klar oder wäre da schon Hoffnung gewesen, dass er bei der Autogrammstunde dabei ist?
Ich meine, es gab Autogrammstunden auch in Amerika, wo er aber aufgetaucht ist, aber auf dem Flyer ist gestanden, dass die Band kommt. Also die Erwartungshaltung war nicht allzu hoch.
War eh schon unten. Also ich muss ja sagen, ich habe von dem überhaupt nichts mitgekriegt. Also weder Autogrammstunde noch Aftershow, es waren alles Fremdworte damals nur für mich. Woher hast du von der Autogrammstunde erfahren?
Ich bin auch sehr regelmäßig im Virgin Megastore gewesen und irgendwann einmal habe ich diesen Flyer bekommen. Mhm. Ich habe doch damals auch die Leute dort gekannt und war auch damals schon als Prince-Fan verschrien dort ein bisschen. Von daher habe ich die Info aus dem Virgin Megastore bekommen. Und ich glaube, es war ja irgendwo in der Zeitung. Also wenn man ein bisschen so in dieser Prince-Welt damals schon war, hat man es mitkriegen können, ja.
Okay, danke für den Vorwurf.
Nein, ist kein Vorwurf. Das ist der Altersunterschied. Das ist der Altersunterschied zwischen uns. Okay, gut. Dann lass uns aufs Konzert gehen oder in unserem Fall fahren.
Also man ist ja zum Konzert dann mit der U-Bahn angereist. Die U1 hat eine Station Donauinsel.
Na, die ganze Donauinsel ist ja sehr, sehr gut erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist eine Straßenbahnlinie über die Floridsdorfer Brücke direkt bis zur Bühne gefahren. Also von der Straßenbahnstation hat man schon was hören können. Das war Floridsdorfer Brücke. Gleich dahinter war die Bühne.
Mhm. Eine von den Pressemeldungen beschwert sich ein bisschen drüber, dass das eine Bühne war mit zwei Screens links und rechts von der Bühne, auf dem dann auch Videos abgespielt wurden, beziehungsweise man halt auch ein bisschen besser sehen konnte. Es ist natürlich dort sehr flach, das heißt, wenn man nicht so groß ist wie du, dann hat man vielleicht auch nicht unbedingt das Beste gesehen. Und wir haben jetzt in der Vorbereitung ja ein bisschen herumgerätselt, seit wann es diese Screens eigentlich bei so großen Konzerten im Einsatz gibt, weil in diesen Pressemeldungen beschwert sich da wirklich einer drüber. So quasi, man braucht ja da gar nicht auf ein Live-Konzert gehen, wenn man dann eh nur auf den Fernsehschirm starrt. Mhm. So, das ist eigentlich so mehr die Normalität jetzt, diese großen Screens, und geht gar nicht mehr ohne bei großen Konzerten. Aber wäre eigentlich interessant, ob das damals wirklich noch neu war.
Ja, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr genau daran erinnern, wie das so war in den 90er Jahren. Aber ich kann mich erinnern, 1985 war ich bei Live Aid in Wembley. Da gab es auch Screens, aber das war vielleicht dem geschuldet, dass ja die Acts aus Philadelphia damals übertragen worden sind. Wenn man auf YouTube schaut, findet man das Wien-Konzert auf Video. Also man, die Aufnahme ist nicht super, aber zumindest man bekommt einen Eindruck, wie das Konzert war. Und es gibt auch manchmal so Zwischenschnitte auf die Leinwand. An das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr erinnern können. Es sind auch teilweise so Szenen von den Videos, von den Songs, die gerade gespielt worden sind, auch eingespielt worden. Also bei Girls and Boys sieht man es zum Beispiel. Da sieht man also die Aufnahmen aus dem Video. Und das wird halt immer hin und her geschnitten zwischen dem Live-Bild und dem Video. Vielleicht ist es auch in die Richtung gegangen, dass man dann ja wahrscheinlich auch sich von Fernseher setzen kann.
Ja, was auf jeden Fall gut sichtbar war, war diese überdimensionale Coca-Cola-Werbung.
Ja, Coca-Cola war einer der Hauptsponsoren auch von der Tournee. Prince hat auch 1993 eine Nummer registrieren lassen, die Coca-Cola geheißen hat. Also es gab da schon irgendwelche Arten von Zusammenarbeiten, ja.
Das war's. Gibt's zur Bühne noch was zu sagen oder zum Setting? Es hat geregnet, ne?
Es hat, glaube ich, mit dem Konzert angefangen zum Regnen. Also am Anfang, glaube ich, nur relativ leicht. Aber man sieht's auch im Video, dass Leute mit Wischmops mehr oder weniger die Bühne versuchen, trocken zu bekommen. Und was ich noch weiß, ist, bei Purple Rain hat's definitiv geregnet. Also an das kann ich mich nur erinnern. weil da haben wir gedacht, das passt aber wirklich wie ausgemacht. Das hat passt. Gut, kommen wir zur Tracklist. Was hat er gespielt, was ist passiert? Wie war das Konzert?
Woran ich mich wirklich noch erinnern kann, dieser Auftritt, diese Person, nennen wir sie mal Person, die zu Beginn des Konzerts erscheint.
Dressed as Prince.
Die erscheint und My Name is Prince singt.
Genau. War halt wie so oft bei Konzerten, Konzert fängt an, der Star kommt auf die Bühne und die Menge strömt und drückt nach vorne. Und man konnte aber in der Presse schon lesen, dass das damals nicht der Prince selber war, sondern es war die Maite, verkleidet als Prince. Das hat man dann auch gesehen, nachdem sie sich also Mantel, Weste, Hose ausgezogen hat und auf einmal jemand da im pinken Bikini oder Unterwäsche gestanden ist. Also die Eröffnungsnummer, schöner kleiner Fake und Prince singt es quasi hinter der Bühne und foppt mehr oder weniger sein Publikum.
Hm. Er kommt dann auf die Bühne mit Sexy Motherfucker und ein bisschen Love Me to the Nines.
Genau. Und damit waren dann mehr oder weniger 3/4 des Albums auch schon erledigt, was er gespielt hat in Europa. Aber My Name is Prince und Sexy MF waren halt Singles zu der Zeit, die sich auch halbwegs verkauft haben und die jetzt auch wegzulassen wäre wahrscheinlich auch nicht so geschickt gewesen.
Und ab dem Zeitpunkt waren dann alle, die sich den Rest vom Symbol-Album erwartet hätten, enttäuscht oder happy, weil er seine berühmten Songs gespielt hat?
Das ist genau immer die Gretchenfrage, ja. Also ich sage jetzt einmal, fürs normale Publikum, also für den Regular Listener, sind Greatest Hits natürlich super, weil du halt viel von dem hörst, was du möglicherweise kennst. Für jemand, der damals schon länger Prince-Fan war, ja, ich meine, es war halt wieder Kiss und es war wieder Let's Go Crazy und es war wieder Raspberry Beret. Weil in Wirklichkeit war es immer wurscht, egal was der Prince live gemacht hat, es war immer großartig. Alles gut. Aber stimmt schon, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge, habe ich mir jetzt 2 Konzerte von der Act One Tour angehört, also einmal Chicago und New York. Also Continental Live war schon ziemlich, ziemlich gut. Im Vergleich zur Europa-Tournee hat er auch gefühlt deutlich mehr Gitarre gespielt, was immer so ein bisschen meine Highlights waren bei Konzerten. Ja, also Act One war wirklich, das Konzept war halt einfach ein anderes. Und in Europa hat er das ein bisschen fallen lassen.
Deswegen geht's dann weiter mit The Beautiful Ones und dann kommt Let's Go Crazy. Genau. Das erste Gitarren-Solo.
Ja, endlich. Prinz schnallt sich die Gitarre um.
Dann geht's mit Kiss weiter.
Kiss, Irresistible Bitch. Dann B-Seite von Raspberry Beret, She's Always In My Hair. Auch wieder schöner Gitarrenteil. Das Ende vom Solo klingt so ein bisschen nach Peach, das damals, glaube ich, noch nicht heraus war oder gerade rausgekommen ist. Aber da hat man schon ein bisschen einen Eindruck gekriegt.
She's Always In My Hair ist ja, obwohl B-Seite, trotzdem recht oft auf seinen Konzerten gespielt worden, ne?
She's always in my hair. She's
war so ein bisschen ein Fan-Favorite auch, ja. Und ich habe irgendwo gelesen, dass er glaube ich, eines der Fanclub-Magazine, die es damals noch geben durfte, gefragt hat, was man denn in Europa spielen soll. Also auch da war schon dieser Gedanke von Greatest Hits ein bisschen da.
Ja, bitte, Client-Centricity, Kundenzufriedenheit.
Ja, Kundenzufriedenheit. Ja, dann Raspberry Beret, The Cross, Sign of the Times, Purple Rain.
Da hat es dann wieder ein bisschen stärker zum Regnen angefangen. Das sieht man, glaube ich, am Video auch ganz gut.
Genau, also Purple Rain hat es auf jeden Fall deutlicher gekränkt, weil das hat mir irgendwie ganz gut gefallen.
Nach Purple Rain waren wahrscheinlich 90% der Fans einmal happy, oder? Also wenn das Konzert dort geendet hätte, wären viele glücklich nach Hause gegangen. Ein bisschen naus, aber glücklich.
Ich glaube, es sind ab die ersten schon heimgegangen, ja.
In Wahrheit ging es dann mit einer Pause weiter, weil irgendwann muss er sich ja mal umziehen. Da gab es dann Instrumental, Thunder, dann When Doves Cry, einen meiner Lieblingshits, Nothing Compares to You and God Created Woman und Diamonds and Pearls.
Genau, also es war so ein kurzer Run-Through durch diese fünf Nummern. Musikalisch gar nicht uninteressant, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wie ich es jetzt gehört habe wieder. Und wenn man sieht, welche Nummern der so kurz einmal in eine Pause reinschmeißt, damit er sie umziehen kann. Mit die fünf Nummern geht ein anderer schon auf Tournee und füllt 90% seines Repertoires. Ja, danach, also für mich ein Highlight, das sogenannte Piano-Medley, Prince alleine am Klavier, Venus de Milo, Condition of the Heart und Little Red Corvette, ziemlich cool. Wenn man sich die Setlists aus den anderen Konzerten in Europa anschaut, waren da zusätzlich noch relativ gute Nummern dabei. Es war zum Beispiel dabei eine kurze Version von With You, also eine der ersten Prince-Nummern, die es überhaupt gegeben hat. I Love You in Me, eine der besten B-Seiten, die es überhaupt gibt. Ich meine, das ist eine der wenigen Diskussionen, die ich nicht führe. I Love You in Me ist großartig. Strange Relationship, kurz am Klavier, war auch ziemlich cool. Anastasia, gut, Anastasia war auch immer gut.
Mm.
Delirious, dann eine kurze Version von Dark. Also da war schon relativ viel Material dabei, was wirklich interessant auch gewesen wäre, wenn man es live hört und nicht nur auf Konserve. Weiter geht's dann wieder mit voller Band, Strolling, Scandalous, Girls and Boys. Und dann
wird es ein bisschen strange, ehrlich gesagt.
Ja, dann wird es ein bisschen strange, ja. Dann war halt dieser berühmte Schwerttanz, wo die Maite mit diesem Schwert am Kopf herumtanzt. Zudem muss man sagen, dass die Maite als, ich sage jetzt einmal, 6-, 7-, 8-Jährige in irgendwelchen Shows schon damit aufgetreten ist. Und die Geschichte sagt, dass das auch eines der ersten Dinge war, die Maite dem Prince gegeben hat, wo er sie zum ersten Mal gesehen hat auf diesem Video. Das war so quasi der Anfang ihrer Geschichte. Und mit Seven war dann mehr oder weniger auf der einen Seite die Geschichte fertig erzählt. Es war auch das Ende vom offiziellen Teil bei Act One. Auch das Ende des offiziellen Programms vom Konzert in Wien. Dann kommt die sehr berühmte Rede von Maite in Deutsch.
Ja, wenn ihr euch interessiert, wir verlinken natürlich das Konzert in den Shownotes, beziehungsweise packen es auch in unsere YouTube-Playlist rein. Die Qualität ist natürlich jetzt nicht super, das ist eh ganz klar. Aber ja, man kann sich trotzdem anschauen. Also sie spricht Deutsch, weil sie eigentlich Deutsch kann. Es hat mit ihrer Vergangenheit zu tun. Ich glaube, sie hat eine Zeit lang oder ist in Deutschland aufgewachsen.
Ja, ich glaube, irgendwas mit Vater, Militär, Deutschland, irgend sowas.
Anscheinend war es Prince wichtig, dass auch in der Landessprache die Message rübergebracht wird und nicht in Englisch.
Ja, im Prinzip geht es darum, dass Prince nicht mehr Prince heißt, dass Prince nicht Victor heißt, Bezug nehmend auf die eine Nummer auf dem Symbol-Album, Sacrifice of Victor.
Die sagt, wenn ihr bei ihm seid, müsst ihr ihn nicht rufen.
Das ist einfach schlecht übersetzt, you don't have to call him. Ja, dann der klassische Satz, wir werden ab jetzt keine Schallplatten mehr produzieren. Gemeint war offensichtlich, dass sie für Warner Brothers keine Platten mehr produzieren, weil er hat einfach einen Stapel Musik bei ihnen abgegeben, hat gesagt, da ist Material für die Platten, die ich noch machen muss für euch. Sucht es euch aus und bringt es raus. sie werden halt Musik jetzt mehr oder weniger direkt zu uns bringen. Ja, und nachher der große Aufruf, wir können so viel machen, wenn wir einfach für die Liebe leben würden. Und ja, Live for Love, auch ein bisschen schlecht übersetzt, kommt dann nicht ganz so rüber wahrscheinlich. Ja, prinzipiell muss man aber sagen, dass er in den nicht englischsprachigen Konzerten lang nicht so kommunikativ ist wie in, also wie gesagt, bei den Aktorenkonzerten in Amerika gibt es sehr viel mehr Publikuminteraktion. Und da gibt es natürlich auch diese Rede in einer anderen Form. Und das macht er zum Beispiel nicht englischsprachigen Ländern gar nicht. Wenn es permanent irgendwie angesprochen wirst, du bist ein bisschen näher dran im Publikum, finde ich.
Ja, die Beziehung ist sicher andere.
Genau.
Aber gut, die Rede war ja noch nicht der Schluss.
Wer jemals auf dem Prince-Konzert war, weiß, Zugaben waren absolut immer das Highlight. Also 25, 30 Minuten Vollgas, Funk, Showcase, Zeug mit ganz unterschiedlichen Nummern, die er gespielt hat. Also in Wien war es 1999, Baby, I'm a Star, America, Dance Music, Sex Romance, Get Off und Johnny. Und einfach ein Funk-Workout vom Besten. Einfach großartig. Also Zugaben waren immer das Beste bei Prinz-Konzerten. Und beendet mit What's My Name, Confusion, Thank You, Good Night. Also die Konfusion kann ich verstehen. What's My Name haben wir damals alle nicht gewusst. Good Night haben wir alle verstanden. Ja.
Wenn man sich die Pressemeldungen so anschaut, durchliest, dann war da ja die Kritik am Konzert eher durchwachsen.
Ja, also dieser Name Change hat da in der weltweiten Presse eigentlich nur für Kopfschütteln gesorgt. Vor allem, noch einmal ganz kurz zurückkommend, ein Jahr vorher den größten Plattenvertrag aller Zeiten und eigentlich haben die Leute erwartet, dass jetzt eine tolle Platte nach der anderen kommt. 93 war so der Anfang von harten Jahren, glaube ich, für ihn, für die Plattenfirma und vor allem auch für uns Fans. Eine sehr, sehr konfusionsreiche Zeit auf jeden Fall.
Ja, man merkt einfach, dass die wirklich, also die konnten einfach nichts anfangen damit. Zu wirklich verwirrend, ja, Confusion.
Und das war auch markenstrategisch wahrscheinlich so ziemlich die dümmste Entscheidung, die du treffen kannst. Weil, wenn man es jetzt böse sagt, ein Produkt wie Prince mehr oder weniger wegzuschmeißen und zu sagen, das interessiert mich alles nicht mehr, ist halt schwierig.
Ja, aber auch mutig.
Aber auch mutig, nein, natürlich, ja.
Hätte ja auch komplett schief gehen können. Für mich macht ihn das irgendwie aus. Also er war halt schon immer anders. Ich habe das in der ersten Folge auch schon gesagt. Ja, das war ja das, was mich an ihm so fasziniert hat, dass er einfach anders war. Und ich habe bei ihm nie das Gefühl gehabt, dass das jetzt marketingmäßig mega geplant war oder dass da irgendwie 5 Berater dahinter stehen, die sagen, du musst das jetzt so oder so machen, sondern das war schon so seine, es waren schon so seine Ideen. Er hat schon genau gewusst, was er mit sich machen lässt und was nicht und was er kurz überlegt, war das 93, war aber noch nicht das Jahr, wo er sich dann Slave auf die Wange geschrieben hat. Nein,
das war 95. Das ist dann losgegangen mit Gold Experience und diesem furiosen Auftritt beim Letterman, wo er dann stirbt. Ja, es ist immer, wenn Kunst und Geschäft nicht oder sich nicht mehr die Waage halten, dann wird es halt schwierig. Und Prince hat einmal gesagt, der James Brown hat jedes Monat eine neue Single rausgebracht und alle 3 Monate eine neue Langspielplatte und er wollte halt auch irgendwie dorthin kommen. Und auf der anderen Seite war es halt, Diamonds and Pearls war ein riesen Erfolg weltweit, auch wenn man sich die Zahlen von den Konzerten anschaut und die Verkaufszahlen deutlich besser als das Symbol-Album und Act 1 und 2. Da war es halt aus einer kaufmännischen Sicht, wir übersättigen den Markt. Jetzt machen wir mal ein bisschen Pause und dann bringen wir was richtig Cooles raus. Und für den Prince war einfach alles cool, was er gemacht hat.
Ja,
für mich halt auch. Ja.
Zwei Sachen noch, weil wir gerade so ein bisschen bei den Pressemeldungen sind. Eine Geschichte aus dem Kurier kann man vielleicht noch erwähnen, die Prince-Begegnung endete schmerzvoll.
Ja.
Das mit einem Foto vom Hinterkopf von Prince, wie er gerade in einen Bus einsteigt.
Paparazzi.
Hat es in die Zeitung geschafft. Genau, also es war offenbar der Flughafenpressesprecher, der natürlich gewusst hat, wann Prince mit seinem Privatjet da in Schwechat landet. Und er hätte halt gern ein Foto gehabt. Es steht da in dem Artikel drinnen irgendwas von einer Begegnung der dritten Art. Auf jeden Fall haben die Bodyguards das dann verhindert und er ist eigentlich relativ, ja, Kratzwunde, geprellte Rippe, verstauchter Arm. Also in Amerika wahrscheinlich wäre da eine Klage, Schmerzensgeld passiert. In Österreich steckt man das weg, denke ich mal.
Ja, stimmt.
Aber immerhin, es hat die Schlagzeilen gemacht. Ja, und dann gibt's noch eine interessante Geschichte. Wir haben ja schon zu Beginn des Podcasts erwähnt, dass Falco ein paar Mal in dem Podcast auch vorkommen wird. Und Falco hat damals das Konzert in Portugal besucht. Aber die Geschichte erzähl du bitte.
Genau. Und bevor ich jetzt irgendwas darüber erzähle, ganz, ganz großer Dank an Amadea von falco.net, die mir geholfen hat, den Artikel zu bekommen, der damals rausgekommen ist. Ich habe mich erinnern können und ich habe dieses Bild nur im Hinterkopf gehabt, der Falco vor der Prinzbühne. Und ich habe gewusst, das war in irgendeiner Zeitung. Und was sehr, sehr spannend ist, ist, dass das einer der wenigen Artikel sein dürfte, wo der Falco auch als Autor aufgetreten ist. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel verraten, weil die Leute von Falco.net wollen das featuren am 21.04. Nur so viel, zwei, drei Kleinigkeiten aus dem Artikel. Seine Erkenntnis, Falcos Erkenntnis war, er ist nicht von dieser Welt. So viel möchte ich mal verraten. Und zwei Kleinigkeiten, scheinbar wurde Falco in der Limousine von Prince ins Stadion geführt. Wie er ausgestiegen ist, hat sich ein riesengroßes Blitzlichtgewitter über ihn ergossen, bis der erste Reporter draufgekommen ist und gesagt hat, das ist nicht der Prince, das ist Falco. Und ob er denn die Vorgruppe wäre. Nach dem Konzert ist Falco beim Rettungsdienst vorbeigegangen und hat sich gewundert, dass nur ein ohnmächtiger Fan war und schreibt dann, wie es halt Falcos Ort war, also da hat es bei meinen Konzerten ja mehr Ohnmächtige gegeben. Am Schluss erzählt er noch ganz kurz, dass sie scheinbar im selben Hotel gewohnt haben und sich dort auch über den Weg gelaufen sind. Schaut einmal am 21.04. auf Falco.net vorbei und gebt euch den Rest. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz nett zum Anschauen und zum Lesen. Und noch einmal danke für die Information.
Wir nähern uns dem Ende der zweiten Folge. Was gibt's denn heute für einen Song aus dem Prince-Universum?
Ja, für heute habe ich mir rausgesucht aus dem MPG-Album Goldnigger die Nummer Guess Who's Knocking.
Warum gerade die?
Ja, warum gerade die? Guess Who's Knocking hat ein Sample von einer Paul McCartney-Nummer, die Let Him In geheißen hat. Guess Who's Knocking ist nur auf der ersten Pressung von der Schallplatte drauf, durfte dann nicht weiterverwendet werden und ein Original zu finden ist mittlerweile auch schon relativ teuer geworden. Aber die Nummer anhören können wir uns, kleines Sample davon. What's up, y'all? MPG Devil Rex on the flex. We about to flip the script on something like this. Want y'all to get up off it. Come on, come on. Bam, bring it. Für die nächste Folge haben wir ein Interview geplant. Wir wollen nicht zu viel verraten, weil immer noch was schief gehen kann. Nur so viel, es ist etwas, auf das wir beide uns schon sehr, sehr freuen und ich bin schon sehr darauf gespannt, was wir da alles an Geschichten und Informationen hören. Seid gespannt. Für heute bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und nun das Kleingedruckte. Peace and be wild.
Komm doch als Gast in eine der nächsten Folgen. Melde dich am besten über E-Mail bei uns. Die Adresse lautet von Wien bis Auckland at gmail.com. Du findest uns unter dem gleichen Namen auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Zu jeder Podcast-Folge gibt es auf YouTube auch eine Playlist. Dort findest du Empfehlungen, die zu dieser Folge passen. Such auf YouTube einfach nach von Wien bis Auckland oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Folge.
Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns, wenn du den Podcast in deinem sozialen Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und über deine Bewertung auf iTunes, Spotify oder dem Podcatcher deiner Wahl. Je größer unsere Community wird, umso mehr Geschichten und Erinnerungen können wir gemeinsam wieder aufleben lassen.
Die beste Möglichkeit, keine unserer Folgen zu versäumen, ist, den Podcast auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes.
Send me roses to America. America.